Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche innere Uhr und Zeitumstellung. Am 28. Oktober ist es wieder soweit. In Europa werden die Uhren auf Winterzeit zurückgestellt. Wir bekommen die Stunde zurück, die uns im März genommen wurde. Diese Zeitumstellung bringt aber unsere innere Uhr und unser Leben aus dem Takt. Aber nicht nur die Sommerzeit stört unsere innere Uhr. Viele Experten, die sich mit der inneren Uhr beschäftigen, halten die Zeitumstellung für absoluten Blödsinn. So ist sie für Professor Dr. Till Rönneberg von der Ludwig-Maximilians-Universität München gar keine Zeitumstellung, nur die Uhren werden umgestellt. Eigentlich ein kollektiver Beschluss, früher zur Arbeit zu gehen. Dies unterbricht die Anpassung der inneren Uhr an die jahreszeitlich bedingten Veränderungen der Tages- und Nachtlänge. Denn der Mensch besitzt wie alle Lebewesen auf der Erde eine innere Uhr. Diese kontrolliert unsere Physiologie auf mehreren Ebenen, von der genetischen Expression bis zu komplexen Verhalten. Sie lässt viele Prozesse im Körper und damit auch bestimmte Verhaltensweisen in Zyklen ablaufen, beispielsweise die Veränderung der Körpertemperatur, des Blutdrucks oder der Konzentration verschiedener Hormone im Tagesverlauf, sowie den Schlaf-Wach-Rhythmus.
Die innere Uhr des Menschen wurde in den 1970er Jahren lokalisiert. Im suprachiasmatischen Nukleus, kurz SCN, im Zwischenhirn befindet sich der zirkadiane Schrittmacher, der mehrere untergeordnete Taktgeber im Körper koordiniert. In fast jeder Körperzelle tickt eine biologische Uhr. Inzwischen hat man mehr als 25 Uhrengene gefunden, ein Netzwerk von Rückkopplungen entschlüsselt und weiß so immer besser, wie innere Uhren biochemisch funktionieren, erklärt Rönneberg. Ein großer Anteil der Gene wird gewebeabhängig zirkadian reguliert. Auf zellulärer Ebene ist der Tagesrhythmus omnipräsent. Die Andexer Bunkerexperimente von Jürgen Aschoff und Rutger Wever in den 1960er Jahren zeigten, dass unsere innere Uhr auch ohne äußere Einflüsse einen ungefähren Rhythmus von 24 Stunden erzeugt. Freiwillige Personen lebten zum Teil mehrere Wochen abgeschirmt von der Außenwelt, ohne Tageslicht und Uhr. Die meisten schliefen und wachten aber trotzdem ungefähr im Rhythmus von 24,5 Stunden. Diese inneren Uhren sind genetisch bedingt individuell verschieden. Sie erzeugen innere Tage, die oft länger oder kürzer sind als die Erdrotation. Daher müssen die inneren Uhren durch Entrainment verkürzt oder verlängert werden. Diese Synchronisation geschieht durch äußere Zeitgeber wie den Licht-Dunkelwechsel. Der SCN erhält Informationen über die Lichtverhältnisse aus dem Auge und kann sich so mit dem äußeren Tag-Nacht-Rhythmus synchronisieren. Als Lichtsensoren im Auge identifizierte man das lichtempfindliche Pigment Melanopsin in speziellen Ganglienzellen der Retina. Entrainment gelingt dann, wenn die Körperuhr innere Tage erzeugt, die durchschnittlich so lang sind wie die äußeren Tage der zyklischen Umwelt. Wichtigster Zeitgeber ist das Licht, das die innere Uhr vor- oder nachstellen kann, wichtiger als soziale Zeitvorgaben, so Rönneberg.
Nicht bei allen gelingt die Synchronisation der inneren Uhr mit dem Sonnenlicht und der sozialen Uhr. Dies liegt auch am individuellen Chronotyp. Der Chronotyp gibt Auskunft darüber, wie die innere Uhr den individuellen Tagesrhythmus bestimmt, wann die präferierten Schlaf- und Aktivitätszeiten sind, erklärt Rönneberg. Er ist zum Teil genetisch festgelegt, zum Teil von außen beeinflussbar. Seit 2000 bietet das Zentrum für Chronobiologie am Institut für Medizinische Psychologie der LMU München einen einfachen Fragebogen zur Bestimmung des individuellen Chronotyps an. Anhand der eigenen Einschätzung der Schlafgewohnheiten an Arbeitstagen und an freien Tagen kann man seinen persönlichen Chronotyp bestimmen lassen. Verschiedene Schlafzeittypen lassen sich am besten anhand der Schlafmitte beschreiben, erklärt Rönneberg in seinem Buch »Wie wir ticken«. Wenn eine Person normalerweise um Mitternacht einschläft und um 8 Uhr aufwacht, liegt ihre Schlafmitte um 4 Uhr. Für diese Beurteilung der Schlafmitte wird das Schlafverhalten an freien Tagen genutzt. Späte Chronotypen, sogenannte Eulen, gehen meist spät zu Bett und schlafen länger. Frühe Chronotypen, sogenannte Lerchen, schlafen früh und stehen früh wieder auf. Diese Schlaftypen sind nicht zu verwechseln mit Kurz- und Langschläfern, die es in beiden Gruppen gibt. Kategorien wie Eulen und Lerchen sind aber nur die Extreme. Die meisten Personen lassen sich in der Mitte einordnen. Bei über 60% der mitteleuropäischen Bevölkerung liegt die Schlafmitte an freien Tagen zwischen 3.30 Uhr und 5.30 Uhr. Spätere Chronotypen überwiegen etwas, wie Analysen der Datenbank zeigten. Mittlerweile hat die Datenbank 150.000 Einträge, davon rund die Hälfte aus Deutschland, der Rest aus Europa, aber auch aus anderen Teilen der Welt. berichtet Röneberg. Er möchte eine Art World Sleep Bank aufbauen, denn erst mit großen Datenmengen sieht man die Biologie, die dahinter steckt, nicht nur die Individuen.
Auch zur Zeitumstellung liefert die Datenbank Material. So zeigten Untersuchungen auf Populationsebene, die durch eine experimentelle Studie ergänzt wurden, dass die Umstellungen drastischere Auswirkungen haben als bisher vermutet, erklärt Röneberg. Die große Diskrepanz, die zwischen der Innen- und Außenzeit sowieso schon besteht, wird durch die Veränderung der sozialen Zeit künstlich vergrößert. Zwar adaptiert man ein bisschen durch den Licht-Dunkel-Wechsel, aber selbst Frühtypen können sich nicht ganz an die Sommerzeit anpassen. Spättypen schaffen es meist gar nicht. Zur Untersuchung auf Populationsebene nutzten die Forscher die Daten von 55.000 Fragebögen. In den Wintermonaten orientieren sich die Aufstehzeiten an freien Tagen nach dem Sonnenaufgang. Ab Ende März, wenn die Uhren auf Sommerzeit umgestellt werden, bleiben die freiwilligen Aufstehzeiten dagegen fast gleich. Während freier Tage passt sich die innere Uhr also den Jahreszeiten an, allerdings nicht während der Sommerzeit. Die Zeitumstellung unterbricht also abrupt die Anpassung der inneren Uhr an die jahreszeitlich bedingte Varianz des Tag-Nacht-Wechsels, erläutert Röneberg. Die Wissenschaftler untersuchten auch die individuellen Schlaf- und Aktivitätsmuster von 50 Probanden, jeweils 4 Wochen vor und nach den Zeitumstellungen. Es zeigte sich, dass die Anpassung der inneren Uhr an die soziale Uhr im Herbst kaum Probleme macht. Die Anpassung an die Sommerzeit im Frühjahr dagegen viel schwieriger ist, vor allem bei späten Chronotypen. Die biologische Uhr bleibt auf Normalzeit, während die sozialen Aktivitäten um 1 Stunde vorgezogen werden. Aber auch die innere Uhr der frühen Chronotypen stellt sich nicht komplett um. Weil die abrupte Veränderung der Uhrzeit nicht den tatsächlichen Zeiten der Dämmerung entspricht, hat die Zeitumstellung weitreichende Konsequenzen. Röneberg vergleicht die Folgen mit denen einer Fernreise. Für einen Mitteleuropäer entspreche die Sommerzeitumstellung zum Frühlingsbeginn einer Reise in den Süden von Marokko, 1 Monat nach Herbstanfang wieder zurück. Nur sei der Jetlag schwerer zu überwinden. Denn nach Flügen in andere Zeitzonen können wir unsere innere Uhr relativ schnell anpassen, weil am Zielort Sonnenaufgang und Untergang als Zeitgeber fungieren.
Auch andere Untersuchungen zeigten, dass vor allem die Umstellung zur Sommerzeit mit Gesundheitsproblemen verbunden ist. Verschiedene Umfragen von Krankenkassen ergaben, dass Schlafprobleme gehäuft auftreten. Nach Daten von DRK-Versicherten werden an den 3 Tagen nach der Sommerzeitumstellung mehr Menschen wegen eines Herzinfarktes in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Auswertung eines schwedischen Registers zeigte, dass die Inzidenzrate von Herzinfarkten in der ersten Woche nach der Sommerzeitumstellung im Frühjahr erhöht war, während sie im Herbst nicht verändert war. Und nach einer britischen Studie traten nach der Zeitumstellung mehr schwere Verkehrsunfälle auf. Dieser von oben diktierte Eingriff in unser biologisches Zeitsystem vergrößert unseren sozialen Jetlag und verringert unsere Schlafdauer, sagt Röneberg. Als sozialer Jetlag wird die Diskrepanz zwischen biologischer und sozialer Zeit, zwischen Innen- und Außenzeit bezeichnet. An Arbeits- oder Schultagen wird das Schlafverhalten meist von den sozialen Vorgaben bestimmt, sodass vor allem späte Chronotypen an Arbeitstagen unter Schlafmangel leiden und an Wochenenden Schlaf nachholen. Nach Röneberg sind die Arbeitszeiten für 60% der Bevölkerung zu früh. Probleme bereiten neben zu kurzer Schlafdauer falsche Schlaf- und Aktivitätszeiten, die auf Dauer zu Stress, gesundheitlichen Problemen und Gemütsveränderungen führen können. Die Symptome dieses sozialen oder chronischen Jetlags ähneln dem Jetlag, der nach Reisen durch mehrere Zeitzonen auftritt. Nach Rönebergs Analysen leidet 1/3 der Bevölkerung in Mitteleuropa unter sozialem Jetlag von 2 Stunden und mehr. Bei 12% von ihnen liegt dieser Jetlag sogar bei 3 Stunden und mehr.
Datenbankanalysen zeigten, welche gesundheitlichen Folgen sozialer Jetlag haben kann. Je stärker Menschen unter sozialem Jetlag leiden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie rauchen, sagt Röneberg. Neben anderen Risikofaktoren beeinflussen auch Schlafzeit und Schlafdauer den BMI. Es gibt eine Korrelation zwischen erhöhtem BMI und kurzer Schlafdauer und sozialem Jetlag. Mit jeder Stunde sozialem Jetlag steigt die Wahrscheinlichkeit für Übergewicht bzw. Adipositas um 33%, berichtet Röneberg. Auch das Risiko für Diabetes steigt mit zunehmendem sozialen Jetlag, wie noch unveröffentlichte Daten zeigen. Ein permanentes Leben gegen die innere Uhr beeinträchtigt langfristig die Gesundheit und Lebensqualität, fasst Röneberg verschiedene Ergebnisse zusammen. Sozialer Jetlag sei wie eine kleine, aber chronische Form von Schichtarbeit. Gegen ihre innere Uhr leben auch viele Schüler, vor allem im Teenageralter. Die Analysen der Fragebögen zeigten, dass der individuelle Chronotyp sowohl geschlechts- als auch altersabhängig ist. So haben Frauen im mitteleuropäischen Vergleich einen etwas früheren Chronotyp als Männer. Außerdem verändert sich der Chronotyp im Lauf des Lebens. Kleine Kinder sind relativ frühe Chronotypen. Nach und nach entwickeln sie sich zu späteren Chronotypen und werden in Pubertät und Adoleszenz meist zu Nachteulen. Der Wendepunkt zu wieder früheren Chronotypen ist im Alter von ca. 20 Jahren erreicht und könnte als Marker für das Ende der Adoleszenz gelten, meint Rönneberg. Bei Teenagern als meist späten Chronotypen besteht die größte Diskrepanz der Schlafdauer an freien und Schultagen. Da ihre innere Uhr sie abends nicht so schnell müde werden lässt, sie aber früh zur Schule müssen, leiden viele Schüler unter Schlafmangel und können sich in der Schule schlecht konzentrieren, fallen unter Umständen auch in Sekundenschlaf und haben kurze Blackouts. Studien zeigten, dass bei einer Stunde späterem Unterrichtsbeginn Jugendliche mehr Schlaf bekommen, die Anwesenheitsquote in der Schule steigt, ebenso Leistungen und Motivation und sich Essgewohnheiten verbesserten, betont Rönneberg. Insgesamt gibt es aber zu wenig richtig gute Studien. Es sei in Deutschland schwierig, mit Schulleitern über Studien mit späterem Schulbeginn zu reden.
Rönneberg vermutet, dass Chronotypen bei uns immer später werden, da der wichtigste Zeitgeber Licht in den letzten Jahren in industrialisierten Ländern schwächer geworden ist. Die meisten Menschen halten sich den größten Teil des Tages drinnen auf, wo die Lichtintensität 50 bis 1000 Mal schwächer als draußen im Freien ist. Späte Chronotypen haben es in unserer Gesellschaft meist schwerer als frühe Chronotypen, da ihre Schlafzeit inkompatibel mit den herkömmlichen Arbeitszeiten geworden ist. Späten Chronotypen empfiehlt der Chronobiologe möglichst viel Licht am Vormittag, da dann das Licht den Innentag verkürzt, der bei diesem Typ länger als 24 Stunden ist und so die innere Uhr etwas vorgestellt wird. Bei frühen Chronotypen dagegen verlängert Licht am Nachmittagabend den Innentag, der hier kürzer als 24 Stunden ist, und stellt so die innere Uhr etwas nach. Außerdem rät Rönneberg, sich mindestens 2 Stunden im Freien aufzuhalten. Damit verschiebt sich ein später Chronotyp um rund 1 Stunde nach vorne. Der Schlafmangel unter der Woche nimmt ab. Außerdem verbessern sich so Lernfähigkeit und Laune, die soziale Kompetenz und das Immunsystem werden gestärkt. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Maren Schenk aus Schriesheim. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.